Guten Morgen zusammen. Ich habe was vergessen. Und zwar habe ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr was, es war vor 14 Tagen, glaube ich, um Gebet gebeten habe. Und zwar hatte ich am Montag drauf einen Termin an der Uniklinik in Freiburg, wegen, ich nenne das meine Baustelle. Ich war dann da und leider, muss ich sagen, haben sie mir nur operative Möglichkeiten angeboten. Und da sagte ich, nee, nach dem, was ich alles erlebt habe in letzter Zeit, also Operation kommt für mich nur in Frage im Moment, wenn mein Leben in Gefahr steht. Ja. Jetzt habe ich aber nochmal einen Termin Ende August woanders und bin gespannt, was ich da dann zu hören bekomme. Ich habe ja damals, als ich gemerkt habe, das wird und wird und wird und wird nicht besser, den Herrn gebeten um einen Vers, dass ich nicht immer wieder, weil ich mich immer wieder ertappt habe, wie ich absacke sozusagen und mich das sehr entmutigt hat. Und dann kam so wie eine Erleuchtung, blitzartig, harre des Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre des Herrn. Und das ist eigentlich der Grundtenor meines Verhaltens in dieser Geschichte, dass ich sage, Herr, deine Sache. Mir ist es immer so wundersam, wisst ihr, dass Jesus mit Lazarus, komm heraus, drei Worte gesagt hat und ein schon verwesender Leichnam, in der Verwesung begriffen, Martha sagte, der riecht schon, und Lazarus wird zum Leben erweckt. Und dann ist natürlich mein Problem, naja gut, wollen wir gar nicht drüber reden, sagen wir mal so, ja. Okay, wir haben letztes Mal wurde abgekündigt, dass ich mit euch einen Gang durch den 2. Thessalonikerbrief beginne, heute. Und ich lese euch zunächst einmal nach der Elberfelder Übersetzung die Verse 1 bis 7. Das ist der heutige Predigtext. Für den Philipp nachher werde ich mich hauptsächlich auf die neue Genfer Übersetzung beziehen. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, Abvers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessaloniker in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung Jesu Christi, des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Den zweiten Brief, wir sind ja schon durch den ersten gegangen, ja. Den zweiten Brief schrieb Paulus nur wenige Monate nach dem ersten. Das war ungefähr das Jahr 51. Und der Grund dafür kann man feststellen, ich weiß nicht, wer von euch diese Hausaufgabe mitgenommen hat und hat den Brief zu Hause gelesen. Man kann den Grund feststellen in dem, was Paulus schreibt. Zunächst war er besorgt um die junge Gemeinde, denn bald nach ihrer Entstehung ist eine Verfolgung über diese Gemeinde hereingebrochen. Und da war ja im ersten Brief die Rede davon. Aber es gab auch Unklarheiten bezüglich des Kommens Jesu. Aber wie das so ist, dabei ist es nicht geblieben, sondern in der Gemeinde gab es auch welche, die aus diesen Unklarheiten heraus falsche Entschlüsse gezogen haben für sich selber und ihren Lebenswandel dementsprechend angepasst haben. Da wird im Kapitel 3 die Rede davon sein. So bekam die Gemeinde den Widerstand von außen zu spüren, aber in ihrem Innern, also innerhalb der Gemeinde, war Unfriede, weil es verschiedene Meinungen gab Und das ist eine ganz, ganz ungesunde Mischung. Denn wir wissen, wenn wir uns selbst angucken, wir gehen spazieren, werden von einem Wolkenbruch überrascht, was im Moment gerade ziemlich möglich ist, ja. Und wir werden klatschnass, wir kommen nach Hause, duschen vielleicht oder trocknen uns ab und es ist okay. Oder wir frieren ein, wenn wir zu wenig warme Kleider mitgenommen haben irgendwo. Und auch das ist zu verkraften. Aber wenn ein Organ in unserem Innern erkrankt, ja, dann ist das eine ganz, ganz schwierige Situation, je nachdem, was es ist. Und so ist auch Schwierigkeiten in der Gemeinde sind weit, weitaus schlimmer als Schwierigkeiten, die an die Gemeinde herangetragen werden. Aber zunächst die Grüße des Paulus. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessaloniker, in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das ist ein Beleg dafür, was die Absender angeht, dass der Brief kurz danach geschrieben wurde, denn die waren noch beieinander. Diese Helfer des Paulus, die waren ja, wurden hin und her geschickt. Ja, wir wissen auch von Paulus, er war ja immer unterwegs. Manchmal hat er sich eine Zeit lang irgendwo aufgehalten. Aber die waren alle noch beieinander und es ist also ein Beweis dafür, dass dieser Brief kurz danach geschrieben wurde. Gnade euch und Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade, in dem Wort Gnade wird ein Gefälle angezeigt. Und zwar von dem, der Gnade gewährt, zu dem, der Gnade empfängt. Und ich möchte einmal einen Bogen schlagen, über Gnade zu predigen, das wäre eine extra Predigtserie, ja, aber nur einfach so angedeutet, dass es Gnade gab von vor Grundlegung der Welt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20, da heißt es, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Vor Grundlegung der Welt. Man könnte auch sagen, vor Grundlegung des ganzen Kosmos. Das heißt also, als Adam und Eva gesündigt haben, war Gott nicht überrascht. Er war nicht sprachlos, was jetzt in aller Welt machen wir jetzt oder so, ja. Sondern bei Gott, und das habe ich ja schon dann und wann erwähnt, gibt es kein Gestern und heute und vorgestern und übermorgen, sondern ein ewiges Jetzt. Alles ist jetzt bei Gott. Und Jesus war auserwählt vor Grundlegung der Welt als Opferlamm. Gott wusste, dass der Tag kommt, wo er seinen Sohn, das heißt ja auch im Galater, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Gott wusste, also unsere Zeit, ja. Gott wusste, wann er Jesus zur Erde schickt, um stellvertretend für die Menschheit zu sterben. Sagt er den Bogen von vor Grundlegung der Welt Gnade bis zur Wiederkunft Jesu, auch im 1. Petrus Kapitel 1, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Das wäre der Bogen, ja. Wenn Jesus wiederkommt, sind wir als Gemeinde nicht mehr da. Und diese Gnade Gottes war ein stabilisierender Faktor in der Gemeinde. Paulus wusste, dass die Gemeinde Gottes Gnade brauchte. Er ja genauso, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja. Er sagte ja mal, Paulus wusste, dass die Gnade Gottes ausreicht für die Gemeinde, um dran zu bleiben und standhaft zu sein. Und als Folge dieser Gnade, Frieden. So heißt es, ja, Gnade euch und Frieden. Stell dir vor, ihr wärt zum Tod verurteilt. Und der Termin steht fest. Und plötzlich kommt die Ansage, der sowieso hat dich begnadigt. Man muss sich das einmal so bildlich vorstellen. Ja. Unser wie wir aufgewühlt sind und sozusagen aus dem Häuschen. Und jetzt kommt diese Nachricht, du bist begnadigt. Und wieder in diese Spannung nachlässt. Ja? Und deshalb ist die Folge von Gnade Frieden. Auch Menschen, die Gnade Gottes in Anspruch nehmen für sich persönlich und mit Gott versöhnt werden, auch die erleben einen Frieden. Bevor der Apostel mit den Problemen oder auf die Probleme einging in der Gemeinde, hat er Gott gedankt und sie gelobt. Und ich dachte, das ist die Psychologie Gottes. Ja. Bei uns ist das etwas pervertiert, wenn wir sagen, weißt du, ich halte ja unwahrscheinlich viel von dir. Oh, jeder wird mir schon hellhörig. Ja. Aber, das ist jetzt nicht unbedingt das gedacht, aber es ist hier im Umgang des Paulus mit der Gemeinde, es ist eine Wertschätzung dieser jungen Gemeinde, die er da zum Ausdruck bringt. Und dann sagt er, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander in jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Dank an Gott zuerst, denn er ist derjenige, der durchträgt und uns die Kraft gibt, durchzuhalten. Dann erwähnte er aber natürlich auch den Umgang, lobend den Umgang untereinander in der Gemeinde. Und was wir hier sehen, ist, dass wir unser Verhalten als Christen nicht von den Umständen diktieren lassen dürfen. Verfolgung, Druck und trotzdem ist die Gemeinde gewachsen. Welch ein Zeugnis diese jungen Christen, dass sie sich hier haben nicht beirren lassen und sind gewachsen im Glauben und in der Liebe. Man könnte vielleicht auch sagen, oder gerade deshalb. Sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharren und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Dieses ungewöhnliche Verhalten der jungen Christen, das hat sich herumgesprochen. Als diese neu gegründeten Gemeinde der Widerstand ins Gesicht blies, haben sie sich nicht beirren lassen. Sie harrten aus und blieben standhaft. Wenn wir nun diesen Vers 4 mit dem 1. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 3 vergleichen, da heißt es, und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, das stellen wir fest, Hoffnung, dieser Begriff Hoffnung fehlt. Und irgendwie, muss ich euch sagen, bin ich da hängen geblieben, ja, an dieser Tatsache, weil der Geist Gottes macht keine Fehler. Das ist kein Leichtsinnsfehler, was hier jetzt eben nicht Hoffnung steht, das wurde vergessen, ganz bestimmt nicht. Und ich habe angefangen nachzudenken und da möchte ich euch gerne einladen, das ist eigentlich etwas ungewöhnlich für mich, ja. Ich möchte euch einladen zu einem Exkurs. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn das im Volksmund schon so wichtig ist, dann muss es tatsächlich was Wichtiges sein. Und das stimmt. Ich habe euch schon da und dort mal von diesem Viktor Frankl erzählt, diesen weltberühmten Neurologen und Psychiater ist er gewesen, ja, der 4 KZs überlebt hatte. Und er sagte in seinem Buch, übrigens außerordentlich empfehlenswert, trotzdem Ja zum Leben sagen, so ist der Titel. Das ist sehr empfehlenswert. Da sagt er unter anderem, dass die Hoffnung aufgegeben haben und eigentlich gar nicht dran waren, um vergast zu werden, sondern die waren einfach nur in dem KZ gefangen, dass die in der Regel nicht überlebt haben. Und die trotzdem Hoffnung hatten und behielten, die haben viel eher die Chance gehabt zu überleben. Auch wir hoffen Tag aus, Tag ein. Wetter, Urlaub, unsere Kinder, der Job, die Gesundheit. Wir könnten diese Liste noch eine Weile fortsetzen. Überall hoffen wir und denken, hoffentlich gibt es morgen schönes Wetter und so weiter. Vielleicht hofft auch manche, dass der Prediger heute Morgen nicht so lange spricht. Hoffe ich übrigens auch, ja, weil ich habe letztes Mal gemerkt oder vorletztes Mal, dass ich länger dran war. Ja. Wichtig ist, dass wir sehen, dass diese Hoffnung, obwohl wir sie in verschiedenen Kontexten praktizieren, einen grundsätzlichen gemeinsamen Nenner hat. Und zwar eine sogenannte 50-50-Angelegenheit. Die Hoffnung tritt ein oder eben nicht. Dann habe ich in der Bibel nachgeschaut, was denn die Bibel zur Hoffnung sagt. Und das muss ich euch sagen, wenn man, ich meine, ich kannte die Stelle nicht gerade präsent, aber ich habe sie mehrmals gelesen. Es ist eigentlich geradezu erschreckend, ja, was die Bibel über diese Hoffnung sagt. Epheser 2,11: Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Nun, was heißt das? Das heißt, dass es wirkliche Hoffnung, nicht diese 50-50-Angelegenheit, sondern wirkliche Hoffnung nur gibt im Zusammenhang mit dem lebendigen Gott. Römer Kapitel 15, Vers 13, da heißt es: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Er ist die Ursache unserer Hoffnung. Das heißt, der Gott ist Liebe. Die Ursache der Liebe ist Gott. Und hier der Gott der Hoffnung. Gibt auch der Gott des Trostes. Ja. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Wer kann es weiter sagen? Zu einer lebendigen Hoffnung. Versteht ihr? Und das ist der Unterschied zu dieser weltlichen Hoffnung, diese 50-50-Geschichte. Und hier ist diese Hoffnung eine lebendige Hoffnung, weil sie, ich sag's mal, weil sie ein Leben hat aus Gott. Weil Christus vom Tod auferstanden ist und in alle Ewigkeiten lebt, werden alle, die an ihn glauben, auch ewig leben. Und deshalb noch einmal, die wirkliche Hoffnung, die gibt es nicht in dieser vergänglichen Schöpfung, sondern nur im Zusammenhang, in Bezug auf die Ewigkeit. Ich muss euch ein Beispiel noch nennen zur Hoffnung, wo ich, also ich finde diese Verse finde ich großartig. Eine meiner Lieblingsstellen, im Hebräer Kapitel 6. Da ist davon die Rede von Abraham. Gott hat ihn aus Ur in Chaldea gerufen und hat ihm gesagt: Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid. Gott hat es Abraham versprochen mit einem Eid. Ich schwöre bei mir selbst, geht es im Vers 14 weiter, sagte er, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben wird. Abraham glaubte. Und da heißt es im Vers 17, Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Und jetzt kommt Vers 18. Da heißt es: Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier, also in Bezug auf Abraham, hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt, durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles dran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Und in Vers 19, sie ist für unser Leben, und es kommt diese schöne Aussage, diese Hoffnung ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Und das stellt euch mal vor, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Überlegt euch mal das. Unsere Hoffnung, die lebendige Hoffnung, die Gott gegeben, von Gott gegebene Hoffnung aufgrund der Auferstehung Jesu von den Toten, mit der sind wir bis in das Allerheiligste verbunden, wo es dann zum Schluss heißt, der nächste Vers, der Vers 20, wo Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Im Alten Testament durfte der hohe Priester ein einziges Mal mit Blut ins Allerheiligste. Und wir Wiedergeborenen, immer. Wir haben immer Zugang. Durch diese Hoffnung, die wir bekommen haben von unserem lebendigen Gott. Nun, die Frage ist, woher wissen wir eigentlich etwas über diese Hoffnung? Kolosser 1, Vers 23 heißt es, und euch durch nichts von der Versuchung, Entschuldigung, ja, und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst. Und jetzt kommt es, dass Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Kann man also sagen, Hoffnung und das Wort Gottes, die sind aufs Allerengste verbunden. Ohne Wort Gottes keine Hoffnung. Allein aus der Bibel wissen wir, dass wir als Menschen, als Wiedergeborene eine lebendige Hoffnung haben und die nicht wiedergeboren sind, eine lebendige Hoffnung haben können. Diese Hoffnung ist sozusagen die Energie, das Wort Gottes ist die Energie, so unsere Hoffnung. Wenn Hoffnung durch das Wort Gottes erfahren und am Leben gehalten wird, warum ist dann die Gemeinde, ist dann der Gemeinde ein Stück von dieser Hoffnung abhanden gekommen? Das habe ich mich gefragt. Im 1. Thessalonicher Kapitel 4, da erfuhr die Gemeinde von der Entrückung. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn man so täglich verlacht wird, verspottet, vielleicht sind auch manche eingesperrt worden, haben den Job verloren, der Gemeinde damals in Thessalonik. Was liegt näher, als den Tag zu beschließen mit dem Gebet, Herr Jesus, komme du bald. Nur, diese Lehre des Paulus, die er mündlich sie gelehrt hatte und dann im ersten Brief noch einmal wiederholt, diese Lehre, die kam durcheinander. Und zwar durch Lehren, Irrlehren und mit diesem Durcheinanderbringen des Wortes Gottes hat auch die Hoffnung abgenommen. Und das ist der Grund, weshalb es im zweiten Brief nicht steht. Die Irrlehren, da kommen wir nachher im Kapitel 2 drauf, aber ich lese jetzt mal drei Verse. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe. Merkt ihr, wie der Satan hier am Wesentlichen angreift, nämlich an der Hoffnung der Gläubigen, indem er ihnen, ich sage es jetzt mal profan, das Wort Gottes madig macht. Aber selbst Zeitgenossen, die nicht an Jesus glauben, sind von dieser Verführung nicht ausgeschlossen. Denn der von Gott gegebene Verstand, den Satan überaus gerne missbraucht, der sagt, wie kann man dem Wort der Bibel glauben, dass der heute glauben, das dermaßen aus der Zeit gefallen ist. Und natürlich sind wir Christen das ausgesuchte Ziel dieser Verführung. Und da muss ich euch sagen, es gab Situationen in meinem Leben, und das gilt auch für meine Familie, wo ich geglaubt, gehofft, gebetet hatte und voller Zuversicht war. Und es endete in der Katastrophe. Ich nenne eine solche Zeit die Stunde der Finsternis. Denn man kann geradezu hören, wie Satan einem einflüstert, habe ich dir nicht gesagt, du hast es doch auf das falsche Pferd gesetzt. Aber wie nach der Nacht am östlichen Horizont der Tag anbricht und wir das Licht kommen sehen, so ist es auch in unserem Glauben. Dreierlei hat mir geholfen, in einer solchen Stunde der Finsternis wieder das Licht zu sehen. Und zwar komme ich wieder auf eine Lieblingsstelle von mir zurück. Psalm 73, dieses Dennoch. Das geradezu trotzige Dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir. Auswendig lernen, empfehle ich. Ziemlich am Ende vom Psalm 73. Und dieses Dennoch beinhaltet auch, dass wir dem Wort Gottes vertrauen und unserem himmlischen Vater, der uns liebt, vertrauen, auch wenn wir nichts, und ich wiederhole, nichts verstehen. Und das ist das für mich Großartigste, muss ich sagen, bei den Katastrophen, die ich erlebt habe, dass ich durch die Gnade Gottes immer da angekommen bin, dass ich sage, Herr, ich begreife dich nicht. Wie kannst du? Warum? Und dass ich am Schluss gelandet bin bei diesem Punkt, dass ich sage, Herr, deine Gedanken sind höher als meine, deine Wege sind höher als meine. Ich vertraue dir trotzdem. Ich vertraue dir dennoch. Und das Dritte, das ist was ganz Naheliegendes. Ich sage mir, alles, was wir in unserem Leben hier auf der Erde erleben, ist vergänglich. Alles. Trauer, Krankheit, Nöte, zähl es auf von vorne bis hin, von A bis Z. Alles ist vergänglich. Es ist vorübergehend und hat mit der Ewigkeit gar nichts zu tun. Nun bin ich dankbar für das, was die Helene vorhin sagte. In der Wiederholung liegt die Mutter allen Wissens, wisst ihr? Denn dieses gar nichts stimmt nicht ganz. Denn in Schwierigkeiten lernen wir geistliche Lektionen, die wir nicht lernen, wenn wir nicht in Schwierigkeiten sind. Mit dem Zitat von wer immer du da zitiert hast, da bin ich nicht ganz einverstanden, auch am Strand kann man geistlich wachsen. Es ist nicht so, wenn ich meinen Mittagsschlaf habe, sage, okay, Herr, geistliches Wachstum, pausiert jetzt, ja, bis ich wieder und so weiter. Dem ist nicht so. Aber es ist tatsächlich so, dass Lektionen wir in außergewöhnlichen Situationen lernen, die wir sonst eben in gewöhnlichen Situationen unseres Lebens nicht lernen. Und diese Erkenntnis kommt in der Regel nachher, habe ich gemerkt. Vorher dachte ich, ich habe noch nie vorher gedacht, hurra, endlich kann ich Lektionen lernen, die ich sonst nie lernen würde, aber im Nachhinein ist mir dann das gekommen. Ja. Nun, zurück zu Paulus, um den Christen zu helfen, erklärt er nun ihre Situation. Ja, denn das heißt ja, deshalb stellen wir euch auch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnis, und jetzt kommt das, eure Bedrängnis sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Nun, was heißt das? Das heißt zunächst einmal, Verfolgung ertragen um Jesu Willen gehört untrennbar zu unserem Christsein. In seiner Abschiedsrede sagte Jesus, Johannes 15, Vers 20, gedenkt des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und zum anderen macht uns Verfolgung fähig für die Ewigkeit. Römer 8, Vers 17, wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also wir merken, das gehört dazu. Ich habe mal gelesen, dass wir denken, und also wer diese Gebetsanliegen von oben durchgebraucht, wie meine Frau und ich, so denke ich mir immer, ja, meine Güte, das ist ja, was für ein Leben, ja. Die werden verjagt und so weiter und so fort. Wie in aller Welt kriegen die das auf die Reihe, ja? Wie überleben die das, ja. Umgekehrt denken die von uns, wie kann man im Glauben treu bleiben bei so viel Wohlstand. Also wir merken, wir sind, egal ob hier oder dort, wir sind im Glauben herausgefordert, Jesus konsequent nachzufolgen, ob wir nun verfolgt werden, praktisch verfolgt werden oder eben auf eine andere Weise Probleme haben in unserem Glauben. Paulus sagte also, Verfolgung hat einen Sinn. Der Gemeinde, Verfolgung hat einen Sinn. Und dann müsst ihr immer auch bedenken, die Christenheit gab es ja noch gar nicht in diesem Maße. In Europa gab es die Gemeinde in Philippi und dann gab es jetzt die Gemeinde in Thessalonich. Das war, sonst war in Europa nichts los diesbezüglich. Die konnten also nicht auf Erfahrung anderer bauen oder sich informieren, so wie wir heute. Wir wissen, Christen werden in allen muslimischen Ländern verfolgt, ja, in kommunistischen und wo auch immer, hinduistischen. Aber das wussten die nicht. Ja. Deshalb muss ich ihnen das Paulus erklären. Vers 6 und 7, so gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Diese beiden Verse, die sprechen so etwas, die sprechen von etwas, von, wie soll ich sagen, von einer Art Zahltag. Ein Zahltag. Denn das, was die Menschen der Gemeinde damals in Thessalonich angetan haben, die Ungläubigen, das wird eines Tages auf ihren eigenen Kopf zurückkommen. Und das gilt insgesamt für die ganze Kirchengeschichte. Heute lacht die Welt und ist fröhlich und die Gemeinde Jesu wird verspottet, verlacht, gemieden, gefangen, gefoltert und getötet. Gibt es eine Liste, lesenswerte Liste in Hebräer Kapitel 11. Aber was ist das Maximalste, das uns Verfolger antun können? Jesus sagte einmal in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das Einzige, was sie machen können, die Verfolger, ist Christen umbringen, physisch umbringen. Aber wir wissen, wir sterben nicht. Das heißt, wir sterben, aber wir sind nicht tot. Wenn der Zahltag Gottes kommt, dann wird der sprichwörtliche Spieß umgedreht. Gottes Gericht wird gerecht sein und unerbittlich. Es wird mit einer unvorstellbaren Gewalt über denen hereinbrechen, die die Gemeinde Jesu verfolgt haben. Und zwar so schlimm, dass sich diese Menschen wünschen würden, sterben zu dürfen. Kann man in der Offenbarung nachlesen. Die Menschen wünschen sich zu sterben und der Tod flieht vor ihnen, heißt es da. Die können gar nicht sterben. Und zwar nicht nur in dieser Situation, sondern in alle Ewigkeiten nicht. Im Hebräer 10, und wenn ich diese Stelle lese, das muss ich euch sagen, da fröstle ich immer so ein bisschen, obwohl ich diese Stelle auch schon x-mal gelesen habe, wo es da heißt, wo Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und dann einen Satz später, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir haben Gott zum liebenden Vater. Und für die, die ihr Leben hier auf dieser Erde beschließen, ohne an Jesus Christus geglaubt zu haben, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Von wegen, und wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Gott wird mir schon gnädig sein. Unerbittlich wird dieses Urteil, wird dieses Gericht über die Menschen ergehen, die nicht an Jesus Christus glauben. Davon mache ich dann in der nächsten Predigt eine Fortsetzung. Und wir als Gläubige? Die Bibel sagt uns, dass uns vergolden wird mit Ruhe. Frieden, ja. Denkt vorher, was ich sagte, zum Tod verurteilt, begnadigt. Ruhe, Frieden. Und zwar werden wir diesen Frieden erleben in der ewigen Gegenwart unseres liebenden Vaters und unseres Heilandes, Jesus Christus. Um diese Zukunft zu beschreiben, sind menschliche Worte und Gedanken nicht genug. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Ich fasse zusammen. Dank der Hilfe des Heiligen Geistes ist es möglich, auch in schweren Zeiten im Glauben zu wachsen. Das haben wir gesehen an der Gemeinde in Thessalonich. Und das Zweite, unter allen Umständen müssen wir unsere Hoffnung festhalten, indem wir den Zusagen Gottes rückhaltlos vertrauen. Wir dürfen es nicht zulassen, auch der Zeitgeist nicht, ja, das ist natürlich auch hat seine Kraft von der Finsternis, von Satan selbst. Ja. Wir dürfen uns nicht vom Zeitgeist abbringen lassen. Hinterwäldler. Wie kann man nur, ja, altmodisch? Ist es nicht. Den Zusagen Gottes rückhaltlos vertrauen. Und als Letztes, alles, was wir um Jesu Willen leiden, ist nicht das Ende. Eine herrliche Zukunft wartet auf uns. Amen.